Hola chicas y chicos, gracias por acudir a ese estreno de mi podcast, que creo que se llama así, estreno, claro, se estrena una película y en ese momento estarán estrenando mi podcast. Ese es el futuro anterior, que lo decía la última vez en alemán, que ya me quedan con ese episodio 3 episodios sin publicar. El último fue el episodio La Concha 39 y ahora sí lo voy a publicar, pero hoy estoy siguiendo mi camino de un podcast cada 2 días, cada 2 días. Y fue un poco lástima que la última vez, episodio 41, no hablé casi nada de español. Un poco lástima porque qué bueno, qué apasionado era ese discurso que yo daba a principio del episodio 40, que se prolongaba más y más hasta los 24 minutos. Solo después de 24 minutos empecé a hablar alemán y eso fue buenísimo. Ese discurso me hizo como enamorarme de mí mismo. Siempre hay un elemento de narcisismo en el podcast. Yo lo digo claramente, lo tengo que constatar que cuando escucho mi voz después de grabarlo, sí, yo digo que ay, ese chico que habla tan elocuentemente es realmente un chico amable. Sí, amable, buenísima palabra, que significa, si lo tomamos muy en serio, amable es simplemente puede ser amado. Amable. Muy linda la palabra y a lo que voy es el amor, claro. Si seguimos con el amor, yo también quería ser amado y hoy estaba, se puso como se lanzó ese sentimiento en mí de que ya es la hora de desvelar algo que había planeado hace muchísimo tiempo, un amor perdido que yo experimentaba hace algunos años y aquí lo que quiero consagrar, no sé qué quiere decir esa palabra, consagrar, pero a lo que iba ya tantas veces me refería a ese tema de que un artista, como un artista de podcast, digamos que también es un artista, siempre tiene la necesidad de regalar su arte a alguien que ama y que desea que ese alguien lo ame a él, el artista. Y para mí sí, ese pensamiento de Robert Fowler me encantó y yo sí también tenía esa sensación de hacer todo lo que hago, lo hago por ti, como decía Calle 13 en esa canción Muerte en Hawaii. Todo lo que hago lo hago por ti y ese podcast lo hago por ti. Sí es ese sentimiento de que yo anhelo que mi gran amor escuche mi voz y, bueno, se dé cuenta de que eso sí es un regalo para ella. Y no sé quién es el gran amor. Eso es muy difícil. La última vez fue muy intenso lo que leí en alemán de Badiou, el elogio del amor, que se llama su pequeño libro de Badiou, Alain Badiou, filósofo francés, filósofo contemporáneo. Y sí, muy intenso lo que dijo él del amor y de que realmente de lo que él experimentó en la vida, lo mejor sería siempre, siempre quedarse con un amor y no dejarlo. Por más problemas que tengan en la relación y por más razones, buenas razones explicables, racionales, racionalizaciones que tengan para separarse, para cortar la relación. Él dice que siempre es una herida muy grande y es un desastre cada vez. Una separación, él dice que en el amor no hay que separarse. Y él solo lo hizo una vez y fue un desastre y volvió a la mujer cuando ya estaba, cuando ya se iba a morir pronto, y después nunca más dejó a un amor. Quizás una mujer le habrá dejado a él, pero él lo que dijo en ese libro fue que nunca dejó un amor. Una vez que amó una persona, siempre fue tratando de conservar ese amor y hacerlo durar. Esa es su definición, que el amor se basa en ese encuentro tan cotidiano y tan contingente, esa palabra que significa el azar, es puro azar, ese encuentro de dos personas, dos colegas o no sé, dos compañeros de clase en el colegio, sí, puro azar. Y pero el amor es esa prueba ese ensayo de hacerlo durar, de hacerlo durar un tiempo que Badiou dice es realmente eterno. Aunque seamos ateos, no hay que no hay que temer las palabras, dice él. Sí, es totalmente claro lo que dice, que para él, si el amor quiere lograr la eternidad, aunque sea, si somos materialistas, aunque la eternidad sea solo hasta que se acaben nuestras vidas, pero sí, en esa idea del amor hay algo que todavía sobrevive, esa frontera biológica de la muerte. Es lo que dice él, que sí, es un sentimiento que va dirigido a la eternidad, a una duración, un versprechen, bueno, no importa. Lo que realmente quise decir es mencionar que yo me enamoré de esa chica en el colegio cuando estaba en Argentina, y lo quise desvelar aquí porque está hace muchísimo tiempo que si me persigue ese pensamiento, y ese pensamiento que sí, el amor también es un pensamiento, no es solamente una sensación. También lo dice Badiou, que claro, es un pensamiento que se materializa en los cuerpos y en el acto de tener sexo. Es la materialización más, bueno, mágica, o no sé, es la síntesis del amor. Es la prueba de que realmente esos dos almas y dos cuerpos se querían encontrar y querían llegar a la eternidad. Y yo quería llegar allí con esa chica, pero no me atreví a hablarle como lo dijo Alligator en esa canción en alemán. Mit dir schlafen. Quiero dormir con vos. Y él dijo, bueno, no se atreve y está callado, sentado en la esquina y esperando que ella quiera dormir con él. Y esa fue mi posición durante todos los casi 3 años que vivía en Argentina y fui al colegio Goethe y me enamoré de esa chica, compañera de clase. Y ella estaba... Y eso viene también a mi teoría, a fortalecer mi teoría que tengo, que el amor sí es algo como se encuentran dos perspectivas contradictorias, tal vez, porque yo tan callado, tan tímido, ella era tan expresiva y tan llena de energía y como que, no sé cómo describirla, que... era muy vivaz, sí, creo que existe esa palabra, vivaz, que la vida, podía sentir la vida pulsar en ella y que seguía sus instintos, como yo dije la última vez, está buenísimo, seguir el instinto en el amor, y es, era muy expresiva, muy apasionada a través, no sé cómo describirlo, y solo lo quise desvelar aquí, para, porque sí, yo también me ilusiono, como dije en el episodio 39, que sí, un día podré encontrar la mitad que me falta, esa mitad y ese gran amor, y tal vez sea ella, y sería lástima que no me atrevería a pensar que sí, tal vez todavía es posible que ella escuche mi podcast y sabría que estuviera hablando de ella. Y sí, por eso, porque tal vez hay una mínima chance de que sí la puedo alcanzar con esas palabras que emito a esa esfera del internet, de los podcasts. Y con esas palabras que, bueno, 42, pensé que, sí, ¿cuál es el sentido de la vida? Ya sabemos, 42 es la respuesta a todo. Y para mí el amor sí, siempre tuvo ese lugar de ser la última respuesta. La respuesta ultimativa. Y por eso sí tiene sentido seguir ese viaje a conocer lo que se puede conocer acerca de ese tema del amor, pero estoy hablando como contra una fuerza que se contrapone a esas palabras, que claro, si existe la vericundia, siempre que llegamos a esos temas tan personales, tan íntimos, la vericundia, buenísima palabra que mencioné la última vez, y para ponernos un poco más alegres, vamos a poner música, y Manu Chao, pensaba que estaría bueno, Manu Chao, me gustas tú, porque sí, es así con esa muchacha argentina que no la vi hace, creo, sí, 9 años ahora. Ya están casi 9 años que no la vi y todavía algunos días siento ese sentimiento que quiero estar cerca de ella. Y no sé, es, el amor es un sentimiento cómico, dice Lacan, y no se puede hablar de él totalmente en serio, siempre oscilando entre lo cómico y lo trágico. Y a mí también me va así. ¿Y qué se puede decir realmente? Tal vez solo eso, que me gustas tú, que me gustas, y no sé por qué me gustas, por qué me gustan tantos objetos. Me gusta la mar, me gusta el reggae, me gusta el porro. La marihuana, dice Manu Chao. Y sí, sí, le gusta, y a mí también, y, pero ella también me gusta, y sí, se lo dedico a ella. Eso es la palabra, dedicar, otra, un sinónimo de otra palabra que utilicé en el principio, como era, no sé. Ahora ponemos esa canción, Manu Chao, y después empezamos en alemán. Ahí va. Manchao.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Cocina, me gusta
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Lindísima canción, Manu Chao, me gustas tú. Y habla un poco de francés en el refrán. Y yo puedo traducir que es un poco de francés, solo un poco, que él dice, que voy a hacer, je ne sais pas, no sé, je ne sais pas, yo no sé, qué horas son, mi corazón, je, después dice, je suis perdu, yo soy perdido, estoy perdido, no sé, qué más dice, no tengo las líricas aquí, estoy perdido, sí. Fui perdu. Y sí, ya está. se entiende por sí solo que hay un montón de objetos que nos gustan en el mundo, pero siempre regresamos a ese objeto tan único, el objeto de nuestro amor, y es un una estructura muy, muy importante en la canción, que siempre mencionando una cosa que le gusta y después mencionando que también ella le gusta, la amada desconocida. Y hubo un ruido, me di cuenta en la grabación de antes, hubo un ruido, no sé qué le pasa a mi micrófono, pero lo voy a chequear aquí si todavía está el ruido ahora. No, parece que está todo bueno, pero al final, antes de poner la canción, sí había un ruido muy feo. Y no sé, también estaba en las últimas, en los últimos episodios, no sé de dónde viene, pero ya está. Digamos que ese ruido, las imperfecciones de la grabación también pueden construir un sentimiento de realidad que no se construye, no se percibe tan real si la grabación fuese perfecta y no hubiera ruidos ninguno y no hubiera, bueno, esas imperfecciones. Eso es un pensamiento de Slavoj Žižek, filósofo, y sí, a mí me parece buenísimo que sí, no está mal. No está mal tener algunas partes que no son tan perfectas. Pero eso sí fue perfecto, lo que dije de la Argentina que yo amaba y tal vez todavía amaría. Tal vez sí, todavía hoy. Y estaba buenísimo decir eso y me dio muchísima fuerza de seguir mi discurso aquí de todo lo que dije. Es tanto, pero hoy y en los últimos episodios es tanto, pero como que me siento un poco fuerte y ¿cómo se dice? Orgulloso, claro, aunque no es para tanto decir algo así en un podcast donde estás, bueno, seguro no está escuchando a nadie, como dije la última vez o la penúltima vez, 40, claro, episodio 40, lo dije al principio en español, que aquí estoy hablando tan libremente, sin temor, porque no pasa nada, no hay nadie. La violencia que siempre está interna, que siempre está dentro del lenguaje, la violencia está apagada por este momento, porque en ese momento estoy solo. Y eso lo dije. Y sí, no es para tanto atreverse a decir una declaración de amor en un podcast donde sí estás solo, estás hablando solo, también está buenísimo. Ese compañero de clase en Buenos Aires lo hacía siempre. Lo saludo a él. Sí, también está escuchando. Pablito. Pablo, él sí lo hacía. A veces hablaba en solo y está buenísimo para, bueno, sacar algunos pensamientos que no se pueden sacar hablando a otra gente. Y lo saludo a él y a todos mis compañeros y... Ahora ya es el tiempo para variar otra vez de lenguaje. Ya superamos los 24 minutos, pero sí, también había esa canción. Y cada vez estoy hablando más en español. Hoy mi vocabulario no es tan bueno, tal vez se dieron cuenta, pero no sé, estoy como un poco cansado. Fumé demasiado los últimos días. Después de grabar tantos episodios me pongo tan nervioso que sí tengo que hacer algo, fumar un porro para relajarme, y eso sí fue un poco excesivo los días anteriores, pero ahora me voy acostumbrando a ese ritmo de un podcast cada 2 días y creo que ya no me va a poner tan nervioso hoy. Sí, estoy como en mi ritmo, esa es mi rutina de podcast. Y ahora les digo chao a los que no entienden el alemán y vuelvo cuando pueda, tal vez hoy o mañana o pasado mañana. Vuelvo cuando pueda. También utilicen las marcas de capítulo. Ahí sí, yo siempre les voy a poner para que puedan ver dónde están las partes en español y dónde empiezan la parte de alemán. Así que si no tienen el uno o el otro lenguaje, siempre pueden cambiar y solo escuchar los pedacitos que sí entienden. Sí, mírenlo bien, esos son los marcas de capítulo, no sé cómo es la palabra, pero es una invención buenísima, marcas de capítulo, búsquenlo y ahí está, sí me acuerdo de ponerlos, pero no es tan difícil. Y ahora les digo chao, hasta la próxima vez en español. Und damit gehen wir zum Deutschen über. Und das fühlt sich heute schon besser an, sage ich mal. Vorletztes Mal hatte ich ja gesagt, wie schwierig der Übergang dann ist zum Deutschen, dass sich dann komisch anfühlt. Aber jetzt fühlt sich schon eher wie eine Erleichterung an, weil es irgendwie schwerfällt, Spanisch zu reden, die Worte da zu finden, nicht ganz so leicht ist. Jetzt fühle ich mich gut und es ist ja auch meine Muttersprache, sage ich hier. Diese Sprache, die ich so ein bisschen beschmutzen wollte, wie ich sagte, die letzten Mal, ist am Ende, al fin y al cabo, at the end of the day, am Ende ist das doch die Muttersprache, die ich zuerst gelernt habe und die deshalb auch was ganz Besonderes ist. Das Vaterland und die Muttersprache, ja, das Vaterland, das lehne ich halt ein bisschen ab, da kann ich mich nicht so damit identifizieren, mit diesem Vaterland. Oder überhaupt mit dem Begriff des Vaterlands. In Argentinien fand ich das auch immer relativ lächerlich. Diese Actos, diese Zeremonien, dann gab es an jedem Feiertag oder nach einem Feiertag, wenn ein besonderer historischer Gedenktag war, von der Unabhängigkeit von Argentinien zum Beispiel, 1810 war das, glaube ich. Ja, deshalb wurde da 200-jährige Unabhängigkeit gefeiert, als wir da waren. Und ja, dann sind immer diese Actos, diese Zeremonien, wo die Nationalhymne gespielt wird. Und dann, während das gespielt wird, tragen Schüler die Nationalfahne dann rein, durch die Reihen der ganzen Schüler der Ober- und Mittelstufe, die da sitzen. Also alle, außer Grundschule, denke ich, die waren noch woanders. Aber ja, ein ganz schön voller Saal dann und dann die Fahne da reingetragen während der Hymne und die Hymne wird gespielt. Ach, die Hymne, die könnte ich ja auch mal drin spielen als Musikstück. Ja, die ist nämlich eigentlich auch ganz schön. Libertad, Libertad, Libertad. Sí, el himno nacional. Und ja, das fand ich nur immer ein bisschen lächerlich. Diese Reden dann, diese Actos, diese Musik da. Und genau, also vielleicht einfach das ganze Konzept des Vaterlands ist ein bisschen lächerlich. Deshalb sagten Marx und Engels ja schon, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, weil das ist das wirkliche Vaterland. Die Proletarier, das Proletariat ist das Vaterland für jeden Arbeiter, für jeden, der davon abhängig ist, sein Leben dadurch zu bestreiten, dass er so sein Einkommen als angestellter, lohnabhängiger Arbeiter verdient. Das ist das eigentliche Vaterland, zu dem man sich mal bekennen müsste. Und ja, aber die Muttersprache, sage ich, die kann man doch nie ganz ablegen. Auch wenn man es versucht, so wie ich. Und ich rede hier weiter auf Deutsch, weil es doch diese Sprache, die mich an, dieses Mütterliche bindet. Und ja, jetzt, ich habe mir so viel aufgeschrieben, ich sollte hier nicht so viel frei assoziieren heute. Und auch nicht wiederholen, was ich auf Spanisch gesagt habe. Das war intim für diejenigen Ohren bestimmt, die des Spanischen verständig sind. Und Van Uren Paar, das ganz genau bestimmbar ist. Aber welches da gemeint war? Heute machen wir weiter mit Badiou. Dieses Buch können wir beenden. Hier möchte ich nur ein paar Sachen noch loswerden. Bevor wir hier loslegen, kann ich hier noch ein paar Sachen loswerden. Und zwar Tinder. Ja, da habe ich diesen Gruß losgeschickt an Tanja. Das war schön, sie da zu sehen. Und ich sag mal, ja, ich fand es jetzt doch ganz gut, wieder die letzten Wochen ein bisschen anzufangen mit Tinder. Ich habe es früher mal probiert und dann wieder immer wieder gelassen. Noch nie so wirklich, zu was gekommen. Damit, wie gesagt, noch nie wirklich zu einem Treffen dann gekommen. Aber was ich meinte, dass das doch gut ist, weil was kann da schon passieren? Also wirklich, ja, wenn es halt anscheinend sonst so ist, dass der Fremde, der einem auf der Straße begegnet, heutzutage immer schon ein Feind ist, ein potenzieller Übeltäter, wie Robert Musil das schon beschrieben hat in Der Mann ohne Eigenschaft, ein gutes Buch, das aber so lang ist, sicher über 1000 Seiten, dass ich nur den Anfang kenne. Er beschreibt das schon damals so, dass in der Moderne der andere grundsätzlich zu einer Gefahr wird. Da könnte uns immer was drohen von dem anderen, von dem Fremden, der uns begegnet. Und ja, wenn das heute so halt ist, dass es, wie ein Freund mir dann gestern sagte, dem schlug ich das vor, besser als zu Tindern wäre, wirklich mal rauszugehen und einfach jemand anzusprechen, auch wenn es schwerfällt, so viel Überwindung kostet. Und er meinte nur, ja, aber das wäre ja total strange. Und das ist genau das, was Robert Musil schon vor 100 Jahren ausgedrückt hat, dass es schon damals strange war. Schon damals war der andere eigentlich ein potenzieller Feind. Und ich sag, nee, das ist halt ein bisschen schade, wie wir das schon behandelt haben mit Robert Faller, dass heute die Öffentlichkeit so außer Kraft gesetzt ist, dass diese öffentliche Sphäre einfach nicht mehr gibt, wo man etwas spielt. Da sind wir wieder bei diesen Einbildungen, das Thema von Faller, die Illusionen, dass man da so tun muss, als würde man jetzt für diesen Dritten, für den großen Anderen, der die Öffentlichkeit beobachtet, da so spielen, dass man sich jetzt höflich verhält und jetzt in der öffentlichen im öffentlichen Raum halt diese öffentliche Person annimmt, diese Trennung akzeptiert zwischen Privatmann und öffentlicher Bürger, Citoyen hieß es da bei Faller, also Bürgerin oder Bürger. Das ist heute halt leider nicht mehr wirklich so. Wir sind so privatisiert und wollen einfach nur noch unsere Privatmarotten ausleben und sagen, ja, nur das, was wirklich dein Wille ist, was du wirklich komplett bejahen kannst, was ganz zu dir gehört und nicht zum anderen gehört, nicht zu dieser öffentlichen Sphäre gehört. Nur das sollst du ausleben. So. Jetzt wackelt hier mein Mikrofon. Mein Kater liegt hier auch noch. Aber okay. Ich habe mir heute hier das Bügelbrett aufgestellt, damit ich hier auch wieder im Stehen podcasten kann. Und jetzt liegt hier mein Kater. Den Kater, den habt ihr letztes Mal beim Einstieg gehört, wie er geschnuttert, ganz leise. Ja, da war er auch da. Aber was ich ja noch ausdrücken wollte, war, dass mit Tinder natürlich. Aber mein Gott, das wird ja echt so lange, wenn ich in dem Rhythmus weitermache. Ja, mit Tinder, dass es doch besser ist und dieser Freund, also der ein extrem langjähriger Freund ist, sagte mir ja, aber er macht es nicht mit Tinder und bei ihm ist es wohl auch so, wie im La Concha Podcast gesagt, als sie sagte, ja, es ist mir apagó La Concha, bei ihm habe ich auch so das Gefühl, dass er einfach das von sich wegschieben will, dieses sexuelle Verlangen und sagt, nein, das lohnt sich gar nicht, sich damit zu beschäftigen. Und er meinte, Tinder irgendwie, das macht dann auch so viel Druck zu, erzeugt dann so eine Pflicht, so ein Druck. Und das hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, als ich das erste Mal so gemacht habe mit Tinder, dass dann, weiß nicht, dann setzt man sich da so aus und gesteht sich damit rundweg ein, dass man ja auf der Suche ist, dass man dieses Verlangen hat, nach was auch immer, nach Sex nur oder eine Beziehung oder Liebe. Und ja, das ist ja schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen dann ja aus sich rausgehen, sich dem überhaupt zu stellen. Das erzeugt dann so einen unangenehmen Druck. Das ist richtig, aber ja, wozu denn? wozu denn sich davor fürchten? Jetzt, was ich dazu noch sagen wollte, zu diesem Freund, der ein konservativer Freund ist und auch diesmal wieder konservativ wählen will, sagt er. In einem Monat ist ja Wahl, wenn ich richtig weiß. Ja, diese lächerliche Wahl, dieses Medienspektakel, die Demokratie, die einfach nur noch eine Worthülse ist in unseren Tagen und ja, eine Art und Weise, wie die Medienkonzerne noch ein bisschen Profit rausschlagen können. In den USA sehen wir das natürlich viel krasser noch durch die ganzen Werbeanzeigen, die in den Fernsehsendern und so weiter geschalten werden. In Deutschland vielleicht nicht so, aber so eine gewisse Aufmerksamkeit kann ja doch erzeugt werden für diese Wahlen. Und worauf ich hier noch hinaus wollte, dass er natürlich wieder so wählen will. Und ich es einfach so wunderschön fand, mit ihm zu diskutieren. Gleich am Anfang waren wir dann draußen spazieren und haben dann losgelegt, so mit einer politischen Diskussion, dass er meinte, würde Grünen, die alles so moralisieren wollen, und diese Grünenwähler, die dann doch in Urlaub fliegen nach Thailand, aber dann doch grün wählen, aber warum nicht ihr eigenes Verhalten mal ändern und so weiter, sagte er. Aber ja, hier kann ich nur sagen, dass diese Diskussion war genauso ein philosophisches Gespräch, wie ich sagte, dass das eigentlich besser als Sex ist, noch intimer. Und genau das habe ich gespürt mit ihm, dass ich mit ihm wirklich was erleben konnte, was ich mit sonst niemandem so erleben kann. Ja, leider auch nicht mit anderen Freunden so diskutieren kann. Und dass es da dieses Gefühl ist, dass es wirklich noch, das ist wirklich das Intimste, was man erleben kann, einfach so über das Universum und den Stand der Dinge zu diskutieren. Und eine spezielle Sache müsste ich dann aber aufgreifen, dass nämlich das mit dem Weltuntergang. Ja, ich habe das ja immer kritisch gesehen, schon in Folge 14, dass es von der Klimabewegung so extrem fokussiert wird, das Thema der Apokalypse, und dass wirklich dann eine Zäsur ist, dass wirklich wieder auf was zusteuern, was ganz Böses, und dass das ganz, ganz schlimm wird. Und ich mache mich darüber lustig, sage ich hier, ja, weil, what the fuck, ich habe davor keine Angst vor der Apokalypse, sondern ich habe davor Angst, dass unser völlig sinnentleertes Leben heute im Kapitalismus genauso weitergeht. Das hat überhaupt keinen Sinn, selbst für uns hier in den westlichen Ländern und noch viel weniger für diejenigen, die noch nicht mal eine Perspektive haben, noch nicht mal eine Aussicht, noch nicht mal ein Ziel. Also der globale Süden, sagen wir mal vereinfacht. Aber wie Faller meinte, die noch nicht mal an ein Ziel vorbeischrammen können, wie wir hier, wo wir uns vielleicht von einem befristeten Vertrag zum anderen hangeln, schrammen wir dran vorbei, dass wir sagen, ja okay, ich wollte doch hier ein sicheres Auskommen haben, hier meine Familie ernähren, oh, klappt nicht ganz. Aber immerhin hat man doch dieses Ziel noch, wo man vorbeischrammt. Aber für die Mehrheit der Weltbevölkerung existiert noch nicht mal sowas, existiert noch nicht mal diese Möglichkeit, an einem Ziel vorbeizuschrammen, sondern es geht einfach weiter, heute wie gestern, und ohne Aussicht. Ja, der Kapitalismus ist eine einzige Reise nach Jerusalem, schrieb Martin Krohn. Es kann nie genügend Plätze für alle geben. Und aus meiner Sicht einfach nicht mehr nachvollziehbar, warum sollte man dieses System so weiterlaufen lassen. Und ja, vor allem halt dieser Gedanke steht da im Mittelpunkt, dass für mich den Status quo zu retten und zu sagen, wir müssen den Weltuntergang verhindern, das ist kein moralisches Ziel für mich, sondern das, ja, wäre schlimmer, eigentlich schlimmer, vielleicht als der Weltuntergang, weil, ja, vielleicht braucht es wirklich mal einfach so eine Zäsur, dann, ja, muss das jetzt halt sein, da müssen wir halt durch, aber irgendwie muss man ja mal aufwachen, muss die Menschheit ja mal zu sich kommen, und vielleicht ist dann das, diese Klimaapokalypse ganz heilsam, diese Katharsis. Katharsis, ein Wort, das ich nicht kannte in Antinen, aber das meine Compañera de Clase, Anita, hatte das mal gesagt. Da war ich beeindruckt, dass sie das kannte, dieses Wort, dieses deutsche Wort, oder ja, gibt es auch auf Spanisch, Katharsis, so eine Reinigung, ja, das ist so eine Reinigung, dann diese Apokalypse. Und, ja, ich sag da, das sage ich jetzt, weil dieser konservative Freund, der kam dann also auch darauf, ja, diese Apokalypse und so weiter. Und er meinte nur, ja, aber das ist doch alles, ja, ist doch sowieso Unsinn zu glauben, man könnte den Weltuntergang noch verhindern, weil er meinte, es wären einfach zu viele Menschen, ja. In einem halben Jahrhundert oder so werden wir dann schon 15 Milliarden sein. Wie soll das gehen? Wie soll da so viel Platz sein für so viele Leute? Und das ist ein Argument, das genauso mein Bruder teilen würde, der auch immer wieder darauf zurückkommt und sagt, ja, das geht halt nicht so mit so vielen Menschen, wir sollten uns nicht mehr fortpflanzen. Er ist dafür zu sagen, nein, am besten keine Kinder haben, sondern vielleicht Kinder adoptieren. Aber ja, man sollte sich einfach nicht mehr fortpflanzen, es werden zu viel Ressourcenverbrauch, also es kann so einfach nicht weitergehen. Und ja, Klimarettung hin oder her, aber da müssen wir erstmal ansetzen. Und ja, ich verstehe das Argument nicht, ich lehne das rundweg ab, dass man sagt, 15 Milliarden werden zu viele Menschen. Nee, er leuchtet mir nicht ein. Und gerade in Argentinien hat mir da mal ein TED-Talk geschaut, wo der eine in der Schule, haben wir das also geschaut. Und das leuchtete mir damals ein, was der Wissenschaftler sagt, ja doch, es hat doch Platz für noch viel mehr Leute, also die Erde ist doch noch nicht voll. Er hat da erst eine Flugreise gemacht und gesehen, da gibt es noch extrem viel Platz, da in den Bergen und so weiter. Also ja, das ist etwas flapsig formuliert, aber für mich absolut einleuchtend zu sagen, ich weiß nicht, warum soll diese Begrenzung da sein, dass jetzt irgendwie zu viele Menschen wären und dass deshalb diese Apokalypse kommt. Aber wichtig daran ist mir nur, dass, ja, man kann es auch nicht ganz abschrecken, dass einfach diese Moderne, diese Hypertechnologisierung der Gesellschaft und das die arbeitsteilige Gesellschaft jetzt so weit fortgeschritten ist, das erzeugt dann so eine Angst einfach, würde ich sagen, ja, wie von Ted Kaczynski vielleicht am authentischsten ausgedrückt, das einfach nicht sein kann mit diesem Wahnsinn des Technologischen. Und diese Angst also kann auf verschiedene Ursachen dann projiziert werden, Überbevölkerung, das Klima, aber im Grunde ist es halt dieses Gefühl, dass echt nicht so weitergehen kann oder dass wir da auf etwas zusteuern müssten, was ja, wo dann wirklich das Ende kommt. Und ja, ich möchte das ja nicht völlig abstreiten, ja. Es kann schon sein, dass es so ist, dass wir da auf was zusteuern, aber ich sehe es halt noch nicht so klar, dass ich sagen würde, aus diesem oder jenem Grund, dass die Klimakrise real ist und dass sie Auswirkungen hat und vor allem natürlich im globalen Süden schon heute Menschen extrem darunter leiden und Dürre und Ernteausfällen, Hitze, das ist völlig klar und völlig wissenschaftlich nachvollziehbar. Und aber trotzdem sage ich halt, diesen Weltuntergang sehe ich da noch nicht auf uns zukommen und auch nicht wegen der Überbevölkerung, sondern der wirkliche Untergang ist für mich der Status quo, so wie wir heute das Leben leben. Diese Qualität des Lebens, die ist es, worum ich fürchte und nicht das nackte Leben. Das ist ja das Thema, das wir ja schon extrem oft hatten seit Folge 14. Nicht dieses bloße Überleben ist mir wichtig, sondern die Qualität dieses Lebens, die ich heute nicht so hoch einschätzen kann. Nicht so ein erfüllendes Leben sein kann und nicht wegen meiner persönlichen Probleme, die auch da sind, das sagte ich da in Folge 40 auch am Anfang, diese gewissen Probleme. Ja, das drückte ich da auf Spanisch aus und will ich hier nicht auf Deutsch sagen, weil was zu problematisch ist. Aber ja, ich sage einfach, das Leben an sich generell politisch, so wie es organisiert ist und wie wir zusammenleben, das macht so keinen Sinn. Und da kann es auch kein erfülltes, sinnvolles Leben drin geben. Und ja, das ist so, was mir Angst macht und was ich so dem entgegenhalten möchte, dieser geteilten Position. Also von diesem konservativen Freund, sage ich, der steht eigentlich nicht so weit entfernt, also von Fridays for Future und von meinem Bruder, weil es ist alles diese Furcht ums Überleben. Und dann, gut, bei ihm, dem Konservativen, kippt es dann schon darin, dass er sagt, ja okay, es ist sowieso nicht zu verhindern, so wie ich, dass ich auch einen Fatalismus ableite, aber ich das halt noch positiv besetzen will und sagen will, ja, sagen wir einfach mal, für einen Moment ist es egal, ob es noch zu verhindern ist oder nicht, aber wie würde überhaupt ein Leben aussehen, das dann wieder lebenswert wäre? Wie können wir dahin kommen und uns dahin erstmal auf den Weg machen? Und dann, wenn das vielleicht definiert ist oder wenn das zum Teil umgesetzt ist, dann kann man sich auch ums Überleben wieder Gedanken machen. Aber einfach nur das Leben zu sichern, ohne es zu fragen, was da für ein Sinn drin liegt in diesem Leben, das ist nicht so zielführend. Ja, Und damit habe ich jetzt schon wieder so viel gesagt. Wollte mich hier eigentlich auf eine Stunde begrenzen, aber das wird hier unmöglich. Aber ich muss mich schon im Zaum halten hier von der Länge her, weil ich jetzt das durchziehen will mit dem Zweitagesrhythmus. Gut, dann habe ich hier noch was. Das ist nämlich auch ein langer Gedanke. Die Liebe. Kommen wir auf die Liebe zu sprechen. Die Liebe, das ist nur meine ganz krude oder sagen wir rudimentäre These hier. Die Liebe ist eine positive Macht und keine negative. Klingt einfach, aber was wäre also diese Definition der Liebe als negative Macht, die ich hier also negiere? Die negative Sichtweise der Liebe würde ich halt so verstehen, wie ich es auch von Pfaller aufgelesen habe. Dass wir heute in diesem Raubtier-Kapitalismus leben, was also beschreibt also dieser entgrenzte Markt und diese Konkurrenz und dass wir dann in einer Zweierbeziehung davon sicher sein können, von dieser brutalen Welt da draußen. Und dass deshalb so was Negatives ist, also dieses negative Gefühl, das wir sonst haben von dieser Welt, wird da dann ein bisschen ausgeschaltet durch die Beziehung und darin ist man sicher, wenn man sich da einschließt. Das ist, ja, also dieses Negative, dass da etwas wegfällt, was eigentlich, dass da die schlechte Qualität wegfällt und dadurch entsteht das, was wir dann die gute Liebe nennen. Also nicht nur der Kapitalismus, auch der sexuelle Markt, wie wir es von Michel Houellebecq kennen, dass diese beiden Sphären so grundlegend unser Leben determinieren, Ökonomie und Sexualität, und dass da genauso ein Marktdenken herrscht in der Sexualität und dass man, ja, so wie es mir auch absolut genauso geht, dass ich mich da immer so gefühlt habe unter einem Konkurrenzdruck, dass da so eine Konkurrenz gibt, aber das ist ja eigentlich nur eine Illusion, weil was soll das? Klar kann man sagen, bei Tinder stehe ich dann in Konkurrenz zu den anderen Mitbewerbern. Aber was soll das sein? Ich meine, wenn ich mich einfach nicht traue, da auf der Straße jemand anzusprechen, dann ist es nicht wegen der Konkurrenz, dass ich da scheitere. Und das Ansprechen, das ist im wirklichen Leben das halt, wo ich ja so viel Wert drauf lege und sage, Tinder ist nicht so gut, hatte ich ja schon erwähnt. Tinder ist eigentlich, verhindert es eigentlich sogar, dass es mehr Sex gibt. Das war meine These. Tinder trägt hier nicht dazu bei, neue Beziehungen zu schaffen, sondern verhindert sie im Gegenteil. Das hatte ich daher aufgestellt, so wunderbar als These. Also ja, auch von diesem sexuellen Markt können wir uns da befreien in der Zweierbeziehung. Und dass mit der Konkurrenz eine Illusion ist, wollte ich hier noch ausführen, weil wenn ich mich einfach nicht traue, jemand anzusprechen, dann ist es nicht aufgrund einem Mitkonkurrent, dass ich da jetzt daran scheitere, an dieser Aufgabe, jemanden kennenzulernen, sondern einfach nur aus dieser Trägheit und dieser Unmöglichkeit, die sich da der Liebe in den Weg stellt. Die Liebe ist diese Überwindung einer scheinbaren Unmöglichkeit, sagt Alain Badiou. Nun gut, da sind wir also geschützt, da bin ich jetzt immer noch bei dieser Definition der negativen Liebe. Genau, dann könnte man sagen, ist einfach die Bedürfnisse, diese Bedürfnisse, dieses sexuelle Verlangen zu reduzieren auf ein Register an Bedürfnissen. Das ist laut Lacan ein Fehler, denn die Bedürfnisse und Begierden müssen wir streng unterscheiden. Die Begierden sind nicht so was Gutes, so was Einfaches wie die Bedürfnisse. Und jetzt könnte man aber sagen, ja, das ist halt dieses Bedürfnis, Sex zu haben. Und da ist also etwas, das fehlt. Und dann in der Beziehung fehlt das nicht mehr. Also das Negative ist weg. Der Mangel ist dann nicht mehr da. Also ist man dann voll. Und das führt mich dann hin zu dieser entscheidenden Definition der negativen Liebe. Dass die nämlich davon ausgeht, dass jeder nur so diese Halbkugel ist, wie von Aristophanes artikuliert. Und dass man da auf der Suche nach seiner anderen richtigen Hälfte ist und die nur finden will und dann kann man so verschmelzen. Da findet man also erst den Sinn im Leben davor irrt man nur so umher, völlig getrieben und zufällig da durchs Leben stolpert und findet einfach nicht diesen Sinn. Aber ja, der kann nur darin liegen, dann zu lieben und sich zu vereinigen zu der ganzen Kugel. Das also auch dieser Mangel, der da im Mittelpunkt steht, dass einfach der Halbkugel mangelt da diese andere Halbkugel. Und dann, wenn sie zusammenkommen, dann mangelt es halt nicht mehr. Aber ich möchte diese negative Sichtweise also desavouieren, wie ich letztes Mal sagte. Hervorragendes Wort, das einfach nur heißt, ich möchte sie nicht gelten lassen, nicht durchgehen lassen. Und zu sagen, die Liebe ist einfach eine positive Macht, die Perspektive des über die Eins hinausgehens. Also, was passiert mit der Welt, wenn wir sie unter dem Blickwinkel der Zwei wahrnehmen, sagte Badiou. Und das ist für mich so enorm befreiend, weil ich mich einfach davon eingeengt fühle, mich so als individueller Marktteilnehmer immer zu fühlen sollen oder dass diese Ideologie uns das vermittelt. Dass das die rationale Herangehensweise ans Leben ist, dass du einfach einer bist und da rational nach dem Nutzenprinzip deine Ziele verfolgen solltest und so einfach dein eigenes Selbst so verwirklichen und damit zu einem erfüllten Leben kommst. Und das ist für mich halt nicht so anziehend, diese Sichtweise. Und deshalb ist es so eine Befreiung, dann die Liebe zu denken. Die Liebe ist ein Denken, sagte Badiou. Ja, das ist dieses Denken der Zweierperspektive. Dass es dieses Liebessubjekt gibt und dass es etwas gibt, was über das Individuum hinausgeht und sich zu einer Macht vereinigt, die dann größer ist und die, ja, die ist so eine Einheit, einfach eine gemeinschaftliche Macht, was uns dann auch schon an den Kommunismus denken lässt. Carlo, jetzt reicht's aber hier. Mein Kater ist immer noch hier. Ja. An den Kommunismus können wir da auch anknüpfen, dass die Liebe vielleicht die Keimzelle dieses Kommunismus ist, dieses Gemeinschaftlichen, das wir sehen. Es ist wichtig zu teilen. Teilen, genau, was kann man teilen? Vielleicht ist dieses Teilen, ist Liebe auch einfach nur Höflichkeit. Warum macht Faller immer diese Beispiele mit der Höflichkeit, was manchmal ein bisschen abstrus, ein bisschen krude wirkt und ja, dachte ich dann auch letztes Mal. Aber vielleicht ist es sehr subtil, was er macht, dass er immer die Höflichkeit bringt als ein Beispiel für so eine Illusion, für so eine Einbildung, die auch ein Treten voraussetzt und ja, wo man in dieser öffentlichen Sphäre ist, weil vielleicht die Liebe einfach auch gar nicht mal so verschieden von der Höflichkeit ist. Vielleicht ist es einfach ein Akt der Höflichkeit gegenüber seinen Mitmenschen, auch offen für die Liebe zu den Mitmenschen zu sein. Ja? Wenn man sich ganz verschließt, dann ist es vielleicht schade, dass man dann auch diesen Mitmenschen, die einen vielleicht gern geliebt hätten, diese Chance nimmt, einen zu lieben. Und deshalb ist es höflich, vielleicht als Minimalprogramm, sage ich mal, jemand so in die Augen zu schauen. Und das ist laut einem Freund, der sagte das mal, wäre das schon ein Flirt. Das fand ich extrem befreiend, weil ich auch mich nicht so gern der Worte bediene. Und das wäre schon einfach nice, wenn man sagen könnte, ja, ich habe geflirtet, ob ich nur jemand in die Augen geschaut habe. Und ja, das hat mir dann angeleuchtet, als er das sagte. Das ist also schon so der Beginn des Flirts. Und deshalb ganz gut, dass einfach dieses Minimalmaß an Höflichkeit, dass man da an den Tag legen kann, dass man sagt, man schaut dem anderen so in die Augen. Und wenn er flirten will, dann ja, schaut man vielleicht noch länger hin. Und ja, einfach dafür offen sein, das ist diese Höflichkeit. Und Höflichkeit und Liebe sind also vielleicht eng verwandt. Dieser Gedanke ist mir da nur gekommen, als ich nochmal über das nachdachte, was Pfarrer da immer als Beispiele bringt. Gut, jetzt habe ich hier aber noch einen Punkt, um diese positive Liebe weiter zu definieren. Noch hier der letzte Punkt, dass die Liebe einen heilt, allein schon durch das zur Realität kommen des Begehrens. Wie Lacan sagt, ist Realisierung des Begehrens, das zur Realität kommt des Begehrens. Also dass es sich überhaupt mal zeigt, an die Oberfläche gespült wird. Und ja, genau, das ist ja vielleicht schon, wenn man sich nur Tinder runterlädt und da mal sein Profil einstellt, dann immerhin ist man so weit gekommen zu diesem symbolischen Ausdruck, dass man da, dass da ein Begehren gibt. Ja, die Liebe heilt einen also und dieser Heilungsprozess, sage ich, ist da erreicht, wo man dem anderen dann so in die Augen schauen kann und das nicht mehr so wehtut, weil man sich denkt, oh, warum bin ich so unfähig, da Kontakt aufzunehmen, zu schüchtern oder warum lasse ich diese Chance vorbeiziehen oder warum ist es einfach so unfair. Wie ich sagte, dass das immer noch den Männern so überlassen ist, den ersten Schritt zu machen. Immer noch so im Großen und Ganzen. Auch das eine These von Faller, dass die Männer das anscheinend machen sollen, dass die Frauen da irgendwie nicht sich davon lösen wollen, an diesem eisernen Prinzip weiter festhalten, dass man erstmal abwartet und der Mann erstmal etwas anbieten soll, das Gespräch so eröffnen soll und sich so exponieren soll. Und hier ist mein Hund, der ist schon ganz schön müde, sich ein bisschen CBD-Öl gegeben. Deshalb, glaube ich, schläft sie jetzt so tief. Ja, das ist ganz gut in dem Alter. Ja, hat sie auch schon einige Schmerzen mit den Gelenken und so weiter. Ja, da braucht es ein paar Schmerzmittel. Gut, da habe ich jetzt immerhin das hier mal abgeschlossen. Aber ich habe hier noch weitere Punkte in dieser Vorrede. Mein Gott. Sagen wir also mal, blicken wir nochmal zurück auf dieses Lob der Liebe. Der Krieg ohne Tote. Ja, fand ich doch einen passenden Vergleich hier von Badiou. Ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen makaber ist. Aber es passt ja auch jetzt zu den Geschehnissen zur Zeit in Afghanistan, dass er da sagte, ja, Krieg ohne Tote ist auch eine reine Lüge, aber für die Piloten halt, für die Bombenpiloten, sagte er damals, aber heute natürlich vielmehr diejenigen, die die Drohnen dann steuern. Also für die Amerikaner ist es ein Krieg ohne Tote, wenn sie da einfach bombardieren, aber nicht für, halt für die, die am Boden sind, die Afghanen. Und das also genauso Propaganda wie zu sagen, in der Liebe, da könnte man so dieses Sicherheitsdenken durchsetzen und könnte alles genau durchkalkulieren und sich dann ohne Risiko darauf einlassen. Und da fand ich nur das eine so interessant, was Badiou dann meint, dass nämlich diese Waffe, die uns dem anderen so überlegen macht, wie jetzt die Amerikaner den Afghanen überlegen sind durch ihre Bomber oder Drohnen. Diese Waffe ist also in der Beziehung die Psychologie. Und zwar, dass du eine möglichst gute Psychologie hast und weißt, was du willst und da deinen Nutzen einfach suchst. Und wenn der andere da nicht mitkommt, dann ist das sein Problem, ist er nicht modern genug. Das fand ich nur so schön, dass nämlich Psychologie ja genauso eine Waffe sein kann. Und Psychologie ist ein Wort, das auch von Lacan immer wieder eher abschätzig verwendet wird. Er sagt, er unterscheidet nicht mehr zwischen Psychologie und Physiologie. Und wenn er von Psychologie spricht, dann immer so im Tonfall eines, das halt eine psychologisierende Erklärung, ja, das greift zu kurz, das ist zu einfach. Ja, und ich glaube auch, das mit der Psychologie ist zu einfach. Psychologie und Physiologie zusammendenken. Da muss man so verschmelzen, immerhin beim Sex. Bei diesem physischen Akt ist es dann die Verschmelzung und kann sich nicht mehr klar unterscheiden als Individuum. Und der andere kann einem da nicht so egal sein, dass man sagt, aber wenn der leidet, dann ja, geht mich das gar nicht an. Aber gut, das wollte ich hier noch sagen. Jetzt ich glaube jetzt, bin hier schon bei knapp einer Stunde und kann sagen, dass die Vorrede beendet ist. Ja, jetzt sind wir soweit, können wir hier zum Inhalt vorstoßen. Oder sollte ich eher sagen, jetzt mache ich Schluss, um hier wirklich konzise zu sein, mich an meine Vorgaben zu halten. Aber nein, ich biete hier die Spontanität an, die mich jedes Mal immer noch weiter raustreibt, weiter hinaustreibt. Aber okay, vielleicht kann ich noch ein Lied spielen. El himno nacional, claro. Himno nacional argentino. Sí. Hören wir die argentinische Nationalhymne, dass ich mich ja nochmal vorbereiten kann. Und dann will ich einsteigen in Badiou's Buch Lob der Liebe, damit wir das heute abschließen können und dann schnell weitergehen können zu anderen Sachen in den nächsten Folgen. Jetzt aber die argentinische Hymne. Señoras y señores, por favor, levántense para el himno nacional argentino. Bitte stehen Sie auf, meine Damen und Herren, um hier die argentinische Hymne in Empfang zu nehmen.
Argentino salud y
Libertad, libertad, libertad. Y los libres del mundo responden. Ja, das heißt so viel wie und die Freien der Welt antworten uns. Freiheit, Freiheit, Freiheit und Gesundheit für das große argentinische Volk. So irgendwie geht da der Text. Und ja, die Melodie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich, so am Anfang. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und ist doch eine ganz schöne Hymne, finde ich. Naja, also von der Melodik vielleicht nicht so sehr. Aber so, ja, von der Energie, die da ausgedrückt wird. Von diesem Feuer und dieser Leidenschaft, dass man da endlich jetzt sich unabhängig machen konnte. Vielleicht ist die, ja, wahrscheinlich hat die Hymne schon seit damals 1810 also Bestand. Ja, 1810 war es, glaube ich, oder 1812? Ich glaube 1810, die Unabhängigkeit dann von Spanien. Gut, dann kann ich hier ja gleich weitermachen mit Badiou, Lob der Liebe. Seite 40. Es ging um den Zufall und davon, der Zufall muss fixiert werden. El Azar ist dieser Zufall auf Spanisch. Wie lässt sich das jetzt also machen? Durch eine Liebeserklärung, ja klar. Lese ich also hier rein. Oder hier davor sagt Badiou noch auf Seite 40, das Universelle daran ist, dass jede Liebe eine neue Wahrheitserfahrung darüber anbietet, was es bedeutet, zu zweit und nicht einer zu sein. Jede Liebe liefert uns eben einen neuen Beweis dafür, dass man der Welt anders als durch ein einsames Bewusstsein begegnen und sie anders erfahren kann. Ja. Genau, das ist so wunderschön, was ich vorher ja auch schon ausdrückte, dieses Liebessubjekt, dass da einfach noch was anderes gibt, dass das nicht der letzte Horizont ist mit diesem Individualismus und dieses einzelne Bewusstsein da. Was immer das dann auch ist, zu zweit, ob es dann eine Fiktion ist, dass man dann nur so verschmilzt, aber immerhin scheint es eine universelle Wahrheitserfahrung zu sein. Ein Wahrheitsprozess, ein Prozess, in dem das langsam ausgearbeitet werden kann, was da dran ist und ja, wohin man da kommt. Jetzt lese ich hier aber weiter dann mit der Frage von Nicolas Tour. Diese Wahrheit, scheint ausgesprochen werden zu müssen. Sie haben von einer Liebeserklärung gesprochen. Ihnen zufolge gibt es in der Liebe notwendigerweise die Etappe der Liebeserklärung. Warum ist das Aussprechen der Liebe so wichtig? Weil sich die Liebeserklärung in die Struktur des Ereignisses einschreibt. Zuerst gibt es die Begegnung. Ich habe gesagt, dass die Liebe mit der absoluten Kontingenz und dem absoluten Zufall der Begegnung beginnt. Das sind wirklich die Spiele der Liebe und des Zufalls. Und die sind unvermeidlich. Sie existieren immer noch, trotz der Propaganda, von der ich gesprochen habe. Doch der Zufall muss zu einem bestimmten Zeitpunkt fixiert werden. Es muss eben eine Dauer beginnen. Das ist ein sehr kompliziertes, gleichsam metaphysisches Problem. Wie kann ein anfänglicher, reiner Zufall zum Stützpunkt einer Wahrheitskonstruktion werden? Wie kann diese Sache, die im Grunde nicht vorhersehbar war und die mit den unvorhersehbaren Zwischenfällen des Daseins verbunden zu sein scheint, dennoch der vollständige Sinn von zwei miteinander vermischten und gepaarten Leben werden, die die andauernde Erfahrung der Wiedergeburt der Welt durch die Vermittlung des Unterschieds der Blickwinkel machen werden. Also hier haben wir wieder diese Thematik, diese Blickwinkel, die da verschmelzen und wie er es letztes Mal beschrieben hat, dass man in den Bergen sitzt und den Schafen zuschaut und wie die Sonne dann hinter den Bergspitzen versinkt und man weiß, dass die andere Person jetzt auch diese Welt wahrnimmt und ich in dem Moment auch schon das wahrnehme, was der anderen Person so auffällt, weil ich sie schon so kenne und dass unsere Weltentwürfe also schon so integriert sind und aufeinander abgestimmt sind und dass wir da wirklich sagen können in dem Moment,
sehen wir die Welt aus dieser einen Perspektive. Und man ist da Schulter an Schulter gelehnt. Und das ist dann dieses Glück. Und dann ist man da bei der Wiedergeburt der Welt dabei. Und zwar dadurch, durch diesen Unterschied der Blickwinkel, diese Differenz, dieses Paradox der Differenz, die sich dann zur Einheit aufschwingt. Ja, dann lese ich hier weiter. Übrigens finde ich es auch interessant, wie ich in den letzten Podcasts immer wieder sagte, ja, lese ich weiter. Da sage ich einfach, lese ich weiter. Das ist eigentlich auf Deutsch gar nicht so richtig, glaube ich mal, syntaktisch. Würde ich sagen, fehlt da ja das Ich. Aber da lehne ich mich auch schon so ans Spanische an. Klar, auf Spanisch lässt man das oft weg. So. Und ja, das ist einfach gut. Das will ich hier weiter so drin behalten. Mich hier nicht an diesen starren Strukturen der Sprache orientieren, sondern wie Nietzsche da den Einfluss der südländischen Sprachen suchen, um das Deutsch ein bisschen aufzulockern und dem mehr Heiterkeit zu geben. Lese ich weiter. Wie geht man von der reinen Begegnung zum Paradox einer einzigen Welt über, in der sich entziffern lässt, dass wir zwei sind? Das ist in Wirklichkeit völlig mysteriös. Das trägt übrigens viel zum Skeptizismus gegenüber der Liebe bei. Und das fand ich so schön. Die einzige Welt, darin lässt sich entziffern, dass wir zwei sind. Dass dieses Bergpanorama, das man da sieht, dass sich da entziffern lässt, dass mir da vielleicht etwas auffällt, weil ich weiß, dass meiner Geliebten das wichtig sein wird, dass ich darin dann entziffern kann, dass das wirklich ein Blick durch das Prisma der Zwei ist. Ja. Also sagt Badiou dann hier, dass es völlig mysteriös ist, die reine Begegnung, das Kontingente, völlig zufällig und dann das Paradox dieser Welt, die Differenz, die zum einen wird, die sich vereinigt, diese geteilte Welt dann. Aber wie ist das zu erklären, dass da so ein Übergang gibt von der Begegnung hin zu dieser Welt der Zwei? Das ist in Wirklichkeit völlig mysteriös. Das trägt übrigens viel zum Skeptizismus gegenüber der Liebe bei. Warum von großer Wahrheit sprechen, wird man fragen, wenn es sich um den banalen Vorfall handelt, dass jemand seine Arbeitskollegin oder seinen Arbeitskollegen kennengelernt hat. Man muss nun aber genau das behaupten. Ein scheinbar unbedeutendes Ereignis, das jedoch in Wirklichkeit ein radikales Ereignis des mikroskopischen Lebens ist, trägt in seiner Hartnäckigkeit und in seiner Dauer eine universelle Bedeutung in sich. Es stimmt hingegen, dass der Zufall fixiert werden muss. Das ist eine Formulierung von Mallarmé. Dass der Zufall endlich fixiert ist. Er sagt das nicht über die Liebe, sondern über das Gedicht. Aber man kann sie durchaus auf die Liebe und auf die Liebeserklärung anwenden, mit all den schrecklichen Schwierigkeiten und unterschiedlichen Ängsten, die damit verbunden sind. Die Verwandtschaft von Gedicht und Liebeserklärung ist übrigens weithin bekannt. In beiden Fällen bürdet man der Sprache ein enormes Risiko auf. Es geht darum, ein Wort auszusprechen, dessen Wirkungen im Dasein praktisch unendlich sein können. Das ist auch das Begehren des Gedichts. Die einfachsten Wörter laden sich dadurch mit einer fast unerträglichen Intensität auf. Seine Liebe erklären bedeutet, vom Bedeutungsereignis zum Anfang einer Wahrheitskonstruktion überzugehen. Es bedeutet, den Zufall der Begegnung in der Form eines Anfangs zu fixieren. Oft dauert das, was damit beginnt, so lange und ist somit Neuheit und Welterfahrung aufgeladen, dass es rückwirkend überhaupt nicht mehr als kontingent und zufällig erscheint, sondern praktisch als eine Notwendigkeit. So wird der Zufall fixiert. Die absolute Kontingenz der Begegnung mit jemandem, den ich nicht kannte, erscheint schließlich als ein Schicksal. Die Liebeserklärung ist der Übergang vom Zufall zum Schicksal und deswegen ist sie so gefährlich, so mit einer Art furchtbarem Lampenfieber aufgeladen. Die Liebeserklärung findet übrigens nicht notwendigerweise nur einmal statt, sondern sie kann lange, diffus, konfus und kompliziert sein, erklärt und wiedererklärt werden und zur neuerlichen Wiedererklärung genötigt sein. Das ist der Augenblick, in dem der Zufall fixiert wird. Was da geschehen ist, diese Begegnung, diese Episoden der Begegnung, werde ich dem anderen bekunden. Ich werde ihm bekunden, dass da zumindest für mich etwas geschehen ist, das mich verpflichtet. Also, ich liebe dich. Wenn ich liebe dich nicht nur eine List ist, um mit jemandem ins Bett zu gehen, was auch vorkommen kann. Wenn es nicht diese List ist, was ist es dann? Was wird dabei gesagt? Es ist gar nicht einfach, ich liebe dich zu sagen. Für gewöhnlich hält man diesen kleinen Satzteil für absolut verschlissen und unbedeutend. Manchmal sagt man statt ich liebe dich auch lieber andere Worte, poetischere und weniger verschlissene. Doch man sagt immer, ich werde aus dem, was ein Zufall war, etwas anderes machen. Ich werde daraus eine Dauer, eine Hartnäckigkeit, eine Verpflichtung, eine Treue machen. Treue ist ein Wort, das ich hier in meinem philosophischen Jargon verwende, indem ich es aus einem gewöhnlichen Kontext löse. Es bezeichnet eben den Übergang an einer zufälligen Begegnung zu einer Konstruktion, die so fest ist, als wäre sie notwendig gewesen. Genau, das hatte ich letztes Mal schon vorgelesen. Jetzt kommt dieser Teil, wo dann aus dem Buch zitiert wird, Brief an D, Geschichte einer Liebe. Da, wo ich ein bisschen die Tränen gekommen sind. Das kann ich hier nochmal vorlesen, dann nur diese Frage. Aber das mit der Treue hatten wir dann ja schon abgehandelt. Aber ja, das fand ich hier so berührend einfach. Lese ich vielleicht einfach hier dieses Zitat aus dem Buch von André Gortz vor. Einfach nochmal, weil es so schön war. Und uns daran halt denken lässt, diesen Übergang vom Zufall zu etwas Dauerndem, Hartnäckigen, zu dieser Treue, die dann so lange anhält, bis man 80 Jahre alt ist. Und dass dann dieser Zufall von da aus betrachtet aussieht wie eine Notwendigkeit. Es musste so kommen, weil wir daraus etwas gemacht haben, weil wir uns so darauf verbissen haben, zu sagen, aber es war dieser eine besondere Moment und diese eine besondere Person. Und es ist mir egal, ob es schwierig ist, dahin zu kommen, dieser Liebe Dauer zu verleihen, aber es muss einfach sein, muss einfach probiert werden. Und die Liebeserklärung kann konfus sein, ja, das finde ich ja schön. Konfus. Auch hier drin, in diesem Podcast, sage ich mal, da habe ich eine Liebeserklärung versteckt und die ist auch konfus, diffus und ja, zweifelhaft, von Zweifeln durchdrungen. Genau. Und jetzt lese ich hier aber das vor, aus diesem Buch, Brief an die Geschichte einer Liebe, einfach nochmal die ersten Zeilen. Du wirst 82. Du bist 6 cm kleiner geworden, du wiegst nur noch 45 Kilo und immer noch bist du schön, graziös und begehrenswert. Seit 58 Jahren leben wir nun zusammen und ich liebe dich mehr denn je. Wieder trage ich eine verzehrende Leere in meiner Brust, die einzig die Wärme deines Körpers an dem meinen auszufüllen vermag. Ja, das war dieses Zitat. Und damit können wir übergehen zur nächsten Stelle. Und zwar Seite 57 habe ich mir notiert. Da geht es jetzt also um das Christentum. Die christliche Religion hat also so die Liebe gekapert und für sich reklamiert und gesagt, ja, das ist schön und gut mit der Liebe, aber schaut mal, wenn schon diese Liebe hier auf Erden so schön ist, wie muss dann erst die göttliche Liebe sein? Und es gibt da vielleicht gewisse Dinge, die hier noch nicht möglich sind. Genau, es ist halt leider doch nicht möglich, so komplett zu der Kugel verschmelzen, wie im Aristophanes-Mythos. Aber im Himmel wird es dann natürlich möglich sein. Und so ködert also das Christentum hier und vereinnahmt hier die Liebe für sich. Aber deshalb müssen wir die Liebe wieder aus den Fängen der Religion entreißen. Ja, gut, das lese ich mal auf Seite 55. Nikolaus Thor. Am Anfang unseres Dialogs haben Sie vom Christentum als Religion der Liebe gesprochen. Beschäftigen wir uns ein wenig mit den Wandlungen der Liebe in den großen Ideologien. Wie ist es Ihrer Ansicht nach dem Christentum gelungen, diese außerordentliche Macht der Liebe zu vereinnahmen? Ich denke, dass das Christentum in dieser Hinsicht sehr stark vom Judentum geprägt wurde. Die Liebe ist im Alten Testament sehr präsent, sowohl in den Vorschriften als auch in den Beschreibungen. Was auch immer die theologische Bedeutung des Hohelieds sein mag, als Liebeslied ist es eine der kraftvollsten Lobpreisungen der Liebe, die jemals geschrieben wurde. Das Christentum wiederum ist das beste Beispiel, wie die Liebesintensität in Richtung einer transzendenten Auffassung des Universellen verwendet wird. Also, dass wir da zu dieser Transzendenz kommen, zu diesem Göttlichen, dass das Leben hier, das einfach auf uns zurückgeworfene, immanente Leben heute überschreitet und dann eine Perspektive auf die Unendlichkeit, auf das Göttliche öffnet. Und da sagt das Christentum, ja gut, wenn es jeder kennt, wie intensiv es ist zu lieben, dann ist es eigentlich praktisch, das als Hebel zu nehmen, als Einfallstor für diese Transzendenz und zu sagen, ja okay, ja, da können wir dann als Ziel dieser Liebe, als eigentliches Ziel, dieses höchste Gut projizieren, was schon bei Platon angelegt war, diese höchste Idee, das Abstrakte, das sich nicht mehr mit dem Körperlichen so aufhält, mit dem Materiellen. Und das ist dann eben Gott. Das ist dann diese Transzendenz. Aber weiter im Text. Das Universelle, also ist die Liebe, ja. Universelle. Aber man könnte ja auch das Universelle immanent auffassen. Das ist so diese Überlegung, dieser Versuch auch von Bataille in seinem Buch. Wie kann man da zur Immanenz kommen, obwohl man doch noch an dieser Metaphysik festhält, an dieser Idee, dass über dem rein Materiellen noch etwas gibt, eine Sphäre, zu der der Mensch sich Zugang verschaffen kann, sich einen Weg bahnen kann, wie Aristophanes meinte, sich einen Weg zum Himmel bahnen. Ja, bei Aristophanes, da ist eigentlich alles drin in dieser Rede. Er sagte, dass die vollen Kugeln, die ursprünglichen Kugelgestalten, zu intelligent waren und sich einen Weg in den Himmel bahnen wollten, zu den Göttern. Ja. Jetzt lese ich aber weiter. Das Christentum sagt uns, wenn ihr einander liebt, wird die Gesamtheit dieser Liebesgemeinschaft sich auf die letzte Quelle jeder Liebe richten, nämlich auf die göttliche Transzendenz selbst. Es herrscht also die Vorstellung, dass die Akzeptanz der Liebesprüfung, der Prüfung des anderen, der Rücksichtnahme auf den anderen zu jener höchsten Liebe beiträgt, die die Liebe ist, die wir Gott schulden und zugleich die Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Und das ist natürlich ein Geniestreich. Das Christentum hat es geschafft, diese Macht zugunsten seiner Kirche als seiner staatlichen Inkarnation einzufangen, die ihm unter anderem ermöglicht hat, dass das Leiden im Namen höherer Interessen der Gemeinschaft und nicht nur im Namen des persönlichen Überlebens akzeptiert wird. Das Christentum hat perfekt verstanden, dass es in der scheinbaren Kontingenz der Liebe ein Element gibt, das nicht auf diese Kontingenz reduzierbar ist. Doch das Problem dabei ist, dass es die Liebe sogleich in die Transzendenz projiziert hat. Dieses universelle Element, das ich selbst auch in der Liebe anerkenne, sehe ich als immanent an. Aber das Christentum hat es in gewisser Weise überhöht und sein Zentrum in eine transzendente Macht verlegt. Das ist eine Bewegung, die bereits bei Platon in der Idee des Guten gegeben war. Das ist eine erste und geniale Instrumentalisierung der Macht der Liebe, die wir jetzt auf die Erde zurückbringen müssen. Das heißt, man muss zeigen, dass es in Wirklichkeit sicherlich eine universelle Macht der Liebe gibt, dass diese aber einfach unsere Möglichkeit ist, eine positive, bejahende und schöpferische Erfahrung des Unterschieds zu machen. Der andere, ja, aber ohne den ganz anderen, ohne den großen anderen der Transzendenz. Letztendlich sprechen die Religionen nicht von der Liebe, denn sie interessieren sich nur für ihre Quelle der Intensität, für den subjektiven Zustand, den nur sie erschaffen kann, und sie interessieren sich nur dafür, um diese Intensität zum Glauben und zur Kirche zu leiten, um diesen subjektiven Zustand zugunsten der Souveränität Gottes zu verwenden. Das Ergebnis ist, dass das Christentum die kämpferische Liebe, die ich hier lobpreise, die irdische Schöpfung der differenzierten Geburt einer Welt, das Stück für Stück eroberte Glück durch eine passive, devote, gebeugte Liebe ersetzt. Eine kniende Liebe ist für mich keine Liebe, selbst wenn wir manchmal in der Liebe die Leidenschaft verspüren, uns dem, den wir lieben, auszuliefern. Ohne den großen anderen, sagte er. Und ich sagte ja vorher, den großen anderen muss man ja beibehalten, in der Höflichkeit, in dieser Illusion, dass da diese höhere Instanz gibt. Ja, da kann man es halt so aufrechterhalten. Man kann den großen anderen nicht ganz abschaffen, ja. Aber das ist hier nicht gemeint im Text. Aber das ist halt so die Lehre von Lacan. Wir können auch diese symbolische Kastration nicht verwerfen, wie es dann hieß am Ende von... Das kam davor am Ende von... Folge 38 habe ich das vorgelesen aus Lacans Seminar, dass Aristophanes Mythos also damit zusammenhängt, dass man diese Kastration verdrängen will. Man will verdrängen, dass man jetzt nicht mehr so einheitlich ist. oder sich einfach, ja, dass der Mensch da gespalten ist, wie man auch immer man das definiert, durch den Eintritt in die Sprache, in das symbolische Universum, durch die Einbettung in die Gemeinschaft, dass er da schon seinen Platz einnimmt in dieser Gesellschaft. Dass der Mensch sich da also kastriert fühlt und abgeschnitten von seiner Ursubstanz, von seiner vitalen Lebenssubstanz und ja, die Psychoanalyse sagt uns aber, wir sollten diese Kastration halt anerkennen als Grundlage des Lustprinzips, denn ohne diese symbolische Ordnung geht es halt auch nicht. Ja? Da können wir halt auch nicht ganz drauf verzichten. Das ist so dieses Register, wodurch wir erklären können, warum es den großen anderen braucht. Und ich schwebte ja dazwischen diese Frage, ob der große andere existiert, ja oder nein, zwischen diesen Polen kann man da schweben. Und genau deshalb, sagte ich, ist die Frage noch nicht beantwortet hier, weil es einfach vielleicht gar nicht beantwortbar ist, weil man eigentlich beide Antworten mit Recht geben kann, dass er nicht existiert und wir uns davon befreien müssen, von der Illusion, dass irgendwer nochmal runterschaut und auf unsere Taten schaut und uns beurteilt und sagt, ja okay, so und so war das. Und gleichzeitig ist aber auch so die Grundlage des ganzen sozialen Lebens, dass da also diese symbolische Instanz gibt und irgendwie diesen fremden Blick, diesen dritten Blick, der selbst dann im Schlafzimmer noch vorhanden ist, dass man sich da vorstellt, man würde beobachtet, man orientiert sich da an irgendwas, was erwartet wird. Ja, aber hier müssen wir ganz präzise sein und sagen, Badiou fordert hier also ein, dass der große andere nicht existiert in der Liebe. Und dem würde ich absolut so zustimmen. Denn wenn wir den Geliebten so zum großen anderen erheben wollen, dann kommen wir wirklich ins Fahrwasser der christlichen Liebe. Das ist dann dieses Lieben in Gott, was Lacan auch charakterisiert als die oblative Liebe. Davon war schon die Rede hier bei Badiou. Oblativität ist so dieses Konstrukt, laut Lacan eigentlich ja, ein Fantasiekonstrukt, dem sich die Analytiker bedienen, weil sie halt auch diese Liebessehnsucht haben und diese Sehnsucht, diese Fiktion der Liebe aufrechtzuerhalten und irgendwie so zu erklären, ja, ja, dass das psychoanalytisch auch seinen Sinn hat, dass das erklärbar ist. Warum begehrt man am anderen immer diese Partialobjekte, dieses Objet Petit A, so eine bestimmte Geste, die er macht und so weiter? Immer so kleine Sachen, die man da begehrt am anderen oder einfach am Charakter des anderen, dass er vielleicht so lebhaft ist. So lebhaft und ja. Das sind dann immer nur so partielle Merkmale, das ist ja kein Gesamtbild des anderen, aber irgendwie soll durch die Oblativität das alles dann aufsummiert werden und hin zum Bild des großen, geliebten anderen aufsummiert werden. Das heißt, diese Vorstellung von der Liebe, die Lacan da zurückweist und sagt, das muss aber bekämpft werden, diese Form des Liebens in Gott, die oblative Liebe, die lehnt Badiou ja auch ab und sagt, ohne den großen anderen müssen wir lieben. Nicht diesen großen anderen, der uns ganz korrekt beurteilen wird, in den Geliebten hineinverlegen. Ja, und das ist sehr schön, denn dass man immer nur diese Partialobjekte begehrt und immer nur sich an so einer Geste, an so einem Blick sich dann da die Erregung entzündet und das Begehren auflagert. Das ist kein Nachteil, ist kein Mangel der Liebe, sondern vielleicht gerade das zeigt uns einfach diese Universalität oder das, ja, dass dieses Hindernis, das wir da meinen vorzufinden, dass wir nicht uns ganz komplett vereinigen können, dass das schon im Ding selbst liegt. Da müssen wir wirklich zu Hegel gehen, ganz präzise sein, was ich jetzt hier nicht kann, weil ich schon ein bisschen ermüdet bin, aber wie Hegel sagte, liegt dieser Mangel unserer Wahrnehmung nicht in diesem transzendentalen Rahmen begründet, den Kant aufstellte, dass wir getrennt sind von den nominalen Phänomenen, den Dingen an sich, sondern Hegel sagt, dieser Makel liegt ja im Ding an sich selbst, diese Realität ist selbst unvollständig. Es gibt da keine vollständige Realität, zu der wir vordringen könnten mit besseren Organen, mit besseren Wahrnehmungsinstrumenten, besseren Sensorium, sondern nee, er ist schon in der Realität selbst so drin, dass da dieser Punkt der Unmöglichkeit ist, diese Unwahrnehmbarkeit oder dieses Unwissen, was man einfach, ja, was sich unserem Zugang entzieht und wo wir ein Objekt niemals so genau wahrnehmen können. In all all seinen Finessen. Und genauso beim Geliebten können wir auch den nicht so ganz wahrnehmen und ganz mit ihm verschmelzen. Aber das ist kein Hindernis, das wir irgendwie umfahren müssten, sondern vielleicht ist das wirklich schon diese Liebe selbst, diese Realität selbst, die halt so eingerichtet ist. Und ja, warum sich darüber noch groß beschweren? Aber jetzt, ich glaube, kann ich hier weiterlesen. Ich muss jetzt schon zum Schluss kommen. 1:30 jetzt halt, ich glaube, das mit Kant führt das hier sehr, sehr gut ein. Aber ich glaube, das kann ich dann für nächstes Mal lassen, weil das mit Kant führt das hier ein, worum es dann gehen wird. Kant muss man zusammen mit Sartre lesen. Das war also die Erkenntnis von Lacan. Der Marquis de Sartre ist einfach nur ein treuer Kant-Anhänger gewesen, der das mal zu Ende gedacht hat, wohin das führt mit dem transzendentalen Rahmen und dass wir nie zum Ding an sich vorstoßen können. Dass also, wie Sartre sagte, wir auch nie uns so komplett vereinigen können. Man kann sich nicht so um seinen Liebespartner herumwickeln, sondern immer erweckt vielleicht nur die Brust, so das Begehren. Oder ja, der Penis, das Gesicht da, wo man Schönheit dann wahrnimmt. Immer nur so partielle Objekte, die das Begehren erwecken und leider nicht möglich, sich da herumzuwickeln. Das sagte Sartre. Und steht damit in der Tradition von Kant, der auch sagte, wir können nicht zu diesem Nomina vorstoßen. Was ist da immer nur diese Bühne, auf der die Phänomene für uns spielen? Aber ja, wir haben ja immer schon durch diese Wahrnehmung sind wir immer schon getrennt davon. Und es wird da halt nur sowas aufgeführt, so wie wir es halt behalten können, so wie es halt angemessen ist für unsere Sinne. Wird auf dieser transzendentalen Bühne was aufgeführt, aber da wir die Grenze überschreiten von unserer Immanenz, von unserem Leben, irdischen Leben hier, zu dieser transzendenten Wahrheit der Dinge an sich zu kommen, das ist unmöglich, sagt Kant, das wäre unmöglich, sagt er. Und da würde alles kollabieren an so einem Punkt, wo man die Realität an sich wahrnehmen könnte, wäre man irgendwie mit dem Göttlichen vereint, sagte er, und irgendwie würde dann alles kollabieren. Das mag er sich gar nicht vorstellen, aber Hegel sagt doch, die menschliche Wahrnehmung ist schon so, dass sie die Realität wahrnehmen kann und ist nicht makelhaft. Das Denken ist nicht mangelhaft, sondern mangelhaft ist die Realität. Die ist halt so, ja. Das können wir dann auch mit der Quantenphysik verbinden. Ist natürlich trivial hier, aber ja, das ist ja klar in der Quantenphysik, dass wir da auch diesen Mangel haben. Die Heisenbergsche Unschärferelation, dass man nicht gleichzeitig den Ort und die Geschwindigkeit eines Quantenobjekts wahrnehmen kann, sondern so je näher man den Ort bestimmen kann, desto unscharfer weiß man dann, mit welcher Geschwindigkeit fliegt das. Und ja, je genauer man bei der Geschwindigkeit dann nachmessen will, desto mehr verflüchtigt sich dann die Position. Da kann man halt nicht mehr so genau angeben, wo befindet sich jetzt dieses Teilchen. So ist die Realität halt schon eingerichtet. Das hat dann schon Hegel erkannt und wurde durch die Quantenphysik bestätigt, dass der Mangel wirklich in der Realität selbst liegt. Und dass also das mit Kant und Sartre auch sehr wichtig ist, aber wir da weiterdenken müssen. Sartre, der also dieses Sadistische dann erfunden hat, weil er sich halt nicht damit zufrieden geben wollte, mit dieser traditionellen Liebe, und sagte, aber es muss möglich sein, dazu der ganzen Liebe, den Partner ganz zu verzehren, zu annihilieren, also irgendwie dahin vorzudringen. Und damit muss ich ja aber wirklich das Ende finden. Das lassen wir dann für nächstes Mal. Das war jetzt noch eine Stelle, die ich mir vorgenommen hatte. Und ich dann mit Alenka Supancics Buch verbinden kann, weil ich darin genau das gelesen hatte von Sartre. Und jetzt kann ich... Ja. Hier nur noch was vorlesen, was ich mir aufgeschrieben habe. Hier als Notiz für diese Folge. Meine Form der Liebe, die ich hier immer wieder so ausformuliert habe, ist also diese, würde ich hier sagen, wie ich hier geschrieben habe, sich ganz naiv und träumerisch weltfremd den Gluten und Fluten der Liebe hinzugeben. Dazu benötigt es den Imperativ des Genießens der Schönheit des Tages. Leider steht heute die Liebe nicht mehr im Mittelpunkt, sondern im Zentrum unseres Begehrens, sodass wir sie stets verfehlen. Sie konstituiert den Raum der Suche nach der Vollkommenheit der Kugel. Nun ja, was ich da meinte, ist nur dieser Unterschied zwischen Begehren und Trieb, den ich so bei Zizek aufgelesen habe. Das Begehren verfehlt immer sein Objekt und sagt dann, ce ne pas ça. Das ist es aber nicht, was ich begehrte. Der Trieb hingegen legt sich fest und will genau dieses eine. Und das ist diffizil, das ist nicht so einfach. Habe ich nicht so ganz verstanden, was dieser Unterschied zwischen Begehren und Trieb dann ist. Dass der Trieb vielleicht darüber hinausgeht und gerade in der Bewegung das geliebte Objekt, das begehrte Objekt zu umkreisen. Darin findet der Trieb seine Befriedigung und irgendwie bewegt er sich in einem gekrümmten Raum, sagt Zizek. Da ist nicht der kürzeste Weg, ist nicht die Gerade jetzt von mir zu dem angeschriebenen Objekt, sondern ist so ein gekrümmter Raum. Der Trieb umkreist dieses Objekt immer nur und findet darin seine Befriedigung im Umkreisen, während das Begehren immer wieder so drauf zugeht und dann feststellt, das ist es nicht. So würde ich diese Differenz sehen. Und heute behaupte ich also, die Liebe steht leider nicht mehr im Mittelpunkt, ist nicht mehr Gott, wie Rambaud sagte. Was wird aus dem großen Versprechen? Ja, die Liebe hat so ein bisschen ausgedient heute. Und sie steht aber trotzdem noch so im Zentrum unseres Begehrens, weil klar, ohne die Liebe wäre das Leben auch ganz schön glanzlos, sagte Badiou. Irgendwie steht sie schon noch so im Zentrum, für jeden ist sie so einigermaßen wichtig. Wie Eva Illus da einen Mann beschrieb, der sich auch gar nicht längerfristig binden konnte, immer wieder dann sich von seinen Partnerinnen getrennt hat. Und für ihn sagte er aber auch, dass die Liebe eigentlich für ihn im Zentrum seines Lebens steht und er ständig darüber nachdenkt. Aber er konnte es halt nie länger durchhalten, eine Beziehung irgendwann. Ja, hat ihn dann irgendwas gestört, zum Beispiel nur den Spitznamen, mit dem ihm seine Partnerin dann angeredet hat. Das war für ihn dann so abschreckend, hat er gesagt, dass er am nächsten Tag einfach Schluss gemacht hat. Und ja, also da stellt er dann wieder fest, ce ne pas ça, das ist es nicht, was ich begehrt habe. Ja, man muss halt von Neuem anfangen. Dass dieses Begehren und der Trieb, können wir hier also sagen, der wäre das Eigentliche, dieser Trieb zur Liebe, dass man da immer wieder das Objekt doch verfehlt, dass man doch nicht so verschmelzen kann und dieses Nebeneinanderliegen ist immer nur ein Bild, ist im imaginären Bereich angesiedelt und wenn man es dann wirklich ausprobiert, dann entzieht sich aber dieser Körper der Geliebten. Und irgendwie ist es nicht das und dieses Gefühl wird nur wieder spürbar dann durch das Gefühl des Mangels. Aber dass trotzdem da dieser Trieb, der sich dann ja doch wieder dann auf den Weg macht, sich dann doch wieder dieses Bild aufhängt und sagt, ja, es wäre aber schön, neben der Geliebten zu liegen. Und dann mache ich mich wieder auf den Weg und verfehle das Objekt. Aber okay, dann muss man von neuem anfangen. Das ist sehr diffizil, hier den Unterschied zwischen Trieb und Begehren herauszuarbeiten. Und dazu bin ich eigentlich jetzt nicht mehr in der Lage. Bin schon ganz schön müde jetzt und muss hier schnell zum Ende finden. Nur noch eins, was ich mir hier aufgeschrieben habe, nämlich was Nietzsche meinte. Dass die romantische Liebe eine Rache am Christentum ist, eine Sublimierung des Sinnlichen. Er meinte das also so, dass dieser Sex, dieses Rohe, das Sinnliche wird vom Christentum her so verdammt. Das Christentum will ein Genießen, schreibt Alenka Supancic, aber entsexualisiertes Genießen. Also das Christentum sagt, ja okay, du kannst schon diese Körper, diesen schönen Körper anschauen, verschiedene Objekte, Partialobjekte, aber der Phallus wird da nie dargestellt in der Kunst. Und keine Kopulationsszenen zum Beispiel, sondern immer nur einzelne Objekte. Aber dann gibt es sogar Bilder so mit Augenpaaren, die so herausgelöst sind aus dem Körper oder einer Brust. Sehr bizarre Bilder. Aber das schrieb Supancic da, um zu belegen, dass das Christentum sehr wohl das Genießen fördern will. Dieses sinnliche Genießen auch der Partialobjekte, könnte man da sagen. Aber das will das Christentum halt abtrennen vom Sex und sagen, Sex ist, hat irgendwie keinen Platz beim Genießen. Und nun sagt also Nietzsche, okay, das Christentum ist so sinnenfeindlich und jetzt haben wir hier aber immerhin die romantische Liebe steht so hoch im Kurs, dass Nietzsche ja auch sagt, es ist gar nicht mehr möglich, eine einen Roman zu konzipieren, ohne dass eine Liebesgeschichte im Mittelpunkt steht. Also sozusagen, heute kann man sich jede Geschichte eigentlich nur noch als Liebesgeschichte vorstellen. Das sagte er da irgendwie. Und das ist aber immerhin ein Triumph gegenüber dem Christentum, eine Rache am Christentum, dass wir hier also dieses Sinnliche, das so verdammt wurde, das Schmutzige, das so verbannt werden sollte vom Christentum, als sündhaft gebrandmarkt werden sollte, das feiert hier seine Wiederkehr in einer sublimierten Form, in einer jetzt sozial akzeptierten Form der Liebe. Ja, aber ich würde hier jetzt kritisch anfügen, aber heute feiert das Christentum seine Rache an dieser romantischen Liebe. Ja, weil dieses Subjekt, dieses wertvolle Subjekt voller Fehler und Mängel will trotzdem geliebt werden, so wie Luther sich das schon vorgestellt hat. Und dann vereinigt sich halt diese christliche Vorstellung, dass Luther sagt, ich bin so ein armer Sünder und ja, voller Fehler und Mängel, wie ich auch sagte letztes Mal. Auch ich will dafür geliebt werden, für diese Mängel. Und für Luther ist das also die höchste Befriedigung, sich auch so zu geißeln und zu erniedrigen und zu sagen, ja, ich bin nur ein armer Sünder, aber ja, wenn man sich nur stetig bemüht, dann wird man da geliebt von Gott. Und diese lutheranische Position, sage ich, ist sehr nah an der heutigen Auffassung von der Liebe, dieses Subjektive, dieses wertvolle Subjekt, dass er seine richtige Hälfte finden soll. Und ja, wo es halt um diese Identität geht, diese Fehler und Mängel, dieses Erkanntwerden dann im anderen, dieses Erkennen, dieser große Andere, der Geliebte dann für uns sein soll. Diese Katharsis, die dann bei diesem Anstieg zum höchsten Gut durchgeführt werden kann. Ja, aber das soll mich hier dann reichen. Muss mir hier wirklich reichen, weil ich jetzt schon überzogen habe. Also ja, jetzt muss ich mich wirklich ein bisschen im Zaum halten, wenn ich hier diesen Rhythmus durchhalten will und kann hier nur noch ein Lied raussuchen, beziehungsweise hier ein Poema, ein Gedicht von García Lorca. Dieses Gedicht heißt Encuentro, also Begegnung. Es geht dann um diese totale Kontingenz, diesen Zufall der Begegnung, der dann verstetigt, verewigt werden muss. Aber ja, jetzt sind wir hier ja noch im Bereich des reinen, zufälligen Begegnens. Was passiert da? Was ist da für eine Unsicherheit und Angst vielleicht auch in diesem Moment, wenn man so dieses begehrenswerte Partialobjekt wahrnimmt, am anderen aber gleichzeitig sagt, ach, ich bin doch gar nicht in der Verfassung, mich heute schon wieder zu verlieben. Nein, das darf eigentlich nicht sein. Das können wir hier so rauslesen aus dem Gedicht. Encuentro. Ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Tú, por lo que ya sabes. Yo la he querido tanto. Sigue esa veredita. En las manos tengo los agujeros de los clavos. ¿No ves cómo estoy desangrando? ¿Cómo me estoy desangrando? No mires nunca atrás. Vete despacio y reza como yo a San Cayetano, que ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Begegnung. Weder du noch ich sind in der Verfassung, uns zu treffen. Du, weil du weißt schon. Ich habe sie so sehr geliebt. Dieser Gehweg hier geht weiter. In meinen Händen sind Löcher von den Nägeln. Siehst du nicht, wie ich verblute? Schau niemals zurück. Geh langsam und bete wie ich. Bete zu San Cayetano, dem heiligen Gaetan. Weil weder du noch ich in der Verfassung sind, uns zu treffen. Ja, diese Unmöglichkeit der Begegnung, die verstetigt werden soll. Ah, ich glaube, das war das, was dann hier vorkommt im nächsten Teil von But You. Ja, wollte ich hier nur noch kurz. In Wirklichkeit ist die Liebe, ist der Beginn der Liebe die Überwindung einer Unmöglichkeit. Genau, das ist es ja. Hier sehen wir ganz klar in diesem Gedicht von García Lorca, dass es wirklich unmöglich ist, sagt er. Er hat irgendwie Nägel in den Händen, wie Jesus. Nägel, Löcher in den Händen von den Nägeln. Es ist unmöglich, sich zu treffen. Bete lieber, sagt er. Ja, ist unmöglich, vielleicht ist es unmöglich. Ich glaube ja aber weiterhin an die Möglichkeit der Liebe und kann für heute sagen, dass es jetzt fast Mitternacht ist. Ich bin jetzt in diesen Rhythmus reingekommen, ja immer so spät zu podcasten. Ja, immer so abends dann bis nach Mitternacht. Und heute mache ich aber Schluss hier um Mitternacht und kann jetzt, wenn ich ein Lied finde, das genau 3 Minuten gibt, kann ich Punkt 0 Uhr Schluss machen. Was für ein Lied wollte ich noch spielen? Me gustas tú habe ich gespielt. Paulo Londra wollte ich auch spielen. Solo pienso en ti. Ich muss hier nur mal kurz schauen, ob ich noch was Besseres finde. Aber dieses Lied ist halt auch so eine Art Ohrwurm. Sowas, ja. Und dann dieses eine Monet von Alligator ist auch so schön. Diese positive Psychologie. Ja klar, Psychologie ist ja auch nicht so schlecht. Man muss schon vielleicht sich selbst auch wertschätzen und sich selbst das immer wieder sagen, damit das Unterbewusste auch aufnimmt, dass man so selbstbewusst ist. Das ist ein guter Gedanke, das ich hier im Podcast vielleicht auch so als eine Art Suggestion für meine Hörer und für mich selber dann beim Hören das aussprechen kann, weil das vorletzte Mal, Folge 40 auf Spanisch, habe ich mich auch so kasteit, diese Selbstkasteiung, so wie ein Mönch eigentlich, habe ich mich da kasteit und all meine Sünden aufgelistet und gesagt, wie schlecht ich bin, aber das ist vielleicht dann doch nicht so gut. Wenn man ein bisschen selbstbewusster werden will, dann sollte man vielleicht eher sich gut zureden und die positiven Eigenschaften rausstellen. Das ist vielleicht doch ganz gut. Und dieses Positive finden wir in diesem Lied Monet. Ich bin perfekt wie ein Gemälde von Monet. Ja. Perfekt wie Monet. Aber ich finde, jetzt spiele ich lieber Paulo Londra, weil Solo pienso en ti, ich denke nur an dich und ich denke auch immer nur an dieses Lied. Ja, ist mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Dazu kann ich dann das nächste Mal noch was sagen. Solo pienso en ti. Ja, aber heute sage ich jetzt nicht mehr und denk einfach weiterhin an dich. Und sage hiermit Tschüss, jetzt ist schon Mitternacht, jetzt ist hier ein neuer Tag, ein neuer Beginn. Und damit habe ich eigentlich an 2 Tagen gepodcastet, ja, das könnte dann auch doppelt zählen. Aber gut, mit diesen wirren Worten sage ich hier jetzt bin ich hier zum Schluss. Diese Folge war ein bisschen anstrengend, dieses Lampenfieber, von dem Badiou gesprochen hat, ne? Und sag dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios.
Quisiera algún deseo que me lleva al pasado. En donde ese entonces no estábamos peleados. Porque yo no puedo conformarme si no estoy a tu lado. Me siento un cobarde por haberme alejado. Y siento que en mi vida fui un maldito tarado. Hey, porque ahora yo solo pienso en ti. Y ahora yo no puedo dormir. Hey, sola. Sentado aquí pensando en cómo hacerte feliz. Hey, ahora yo solo pienso en ti. Ahora yo no puedo dormir. Solamente sentado aquí pensando en cómo hacerte feliz. Ay, ay, mami, tú me tienes pensando como un loco.
deshabilito, no puedo hacer nada pensando que te toco. Ahora viene el verano, te tiras una foto, modelando de espalda, enseñando las nalgas con aceite de coco. Quiero tenerte otra vez, dime qué es lo que hace. Es que yo no puedo calmar esta sed. Lo que quieras te daré, yo me rindo ante tus pies. Dame un beso aquí en la boca, ven, hagámoslo otra vez.
Ahora yo solo pienso en ti.
Que siete novelas, cuando pasa me deja secuela. Si la miro no puedo negar que yo quiero pasar una noche con ella. Y no sé cómo hacer para decirle que yo no la puedo olvidar. Y quiero decirle que me hace falta. No solo un fin de sino toda la semana. Es increíble cómo me mata. Cómo me puede solo con su mirada. Ella no sueña con un castillo, sueña con algo más complicado. Ver pelis y comer mil doritos con un hombre que no sea un tarado. Por eso me vine a su lado, a pesar de ser un desconfiado. Porque sé que ella también pasó por lo mismo que me había pasado.
Baby, yo sé que tú quieres volverlo a hacerlo conmigo. Siempre estás en mi mente, no sé qué me hizo Cupido. Todo lo que me hiciste a mí es algo que nunca olvido. Tú olvida el pasado, estar junto es el destino. Y siempre pienso, pienso que te voy a tener aquí de nuevo. Hacerlo como en los viejos tiempos. Quiero volver a adueñarme tu cuerpo, pero te busco y no te encuentro. Y siempre pienso, pienso que te voy a tener aquí de nuevo. Hacerlo como en los viejos tiempos. Quiero volver a adueñarme tu cuerpo. Pero te busco y no te encuentro.
Oh,